Das Thema des heutigen Abends heißt die Fatiha, das Hauptgebet im Islam im Vergleich mit dem Vaterunser, dem Hauptgebet in der Christenheit. Wenn Luther vom Vaterunser sagte, es sei der Märtyrer in der Christenheit, so muss man sagen, die Al-Fatiha ist auch der Märtyrer im Islam. Denn wenn ein Muslim die Gebote, die liturgischen Gebetsregeln einhält, die ihm gegeben sind, muss er dieses Gebet täglich mindestens 14 Mal sprechen. Er kann es also auf alle Fälle auswendig. Es ist auch das einzige Gebet im ganzen Koran. Es ist also die Summe des Gebetsverständnisses für einen Muslim. Wenn man es ins Deutsche übersetzt, heißt es folgendermaßen: Im Namen Allahs, des barmherzigen Erbarmers. Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, dem barmherzigen Erbarmer, dem Herrscher am Tage des Gerichts oder am Tage der Religion. Dir allein dienen wir, bei dir allein suchen wir Hilfe. Führe uns den rechten Weg, den Weg derer, die du begnadigt hast, nicht derer, über welchen du zürnst, und nicht der Verirrten. Auf Arabisch klingt das folgendermaßen: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmuddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Man kann dieses Gebet in vier Teile teilen, so wie man das Vaterunser auch in vier Gedankeneinheiten einteilen kann: in die Anrede, in die Himmelreichsbitten, in die Alltagsbitten und in die Bitte um Bewahrung vor Verirrung oder dem Fall in Versuchung. Wir wollen diese Vierteilung einhalten, damit Sie sehen, wo die Bezugspunkte untereinander sind. Eigenartig, dass in der Anrede der Moslems Gott gegenüber eigentlich gar keine Anrede direkt vorkommt, sondern die Formulierung im Namen Allahs, des barmherzigen Erbarmers. Dieses im Namen ist so eine Formulierung, die man benutzt, wenn man also in der Vollmacht eines anderen handelt oder redet. Man hat selber keine direkte Vollmacht und braucht diese Hilfsformulierung, um überhaupt aktiv werden zu können. So kann ein Muslim Gott nicht direkt anreden. Er hat keinen direkten Bezug zu ihm. Er bleibt ihm ein Fremder und er steht immer in der Situation der gewissen Furcht oder Scheu oder der Unwissenheit, diesem großen Geist, dieser großen Kraft zu begegnen. Und dann kommt sofort das Wort, das Thema, die Zusammenfassung des gesamten Islams: Allah. Das Wort Allah ist ja ein Wort, das auf dem semitischen Stamm El aufgebaut ist und bedeutet im Grunde genommen einen Satz und heißt Al-El-Hu. Wir kennen es aus dem Hebräischen, dort heißt es Al-El-Hum und heißt Elohim. Elohim heißt aber etwas anderes wie Allah in Wurzel des Wortes, denn während das Him, Elohim, noch die Möglichkeit offen lässt, dass es heißt der El, ist ein Plural, eine Gemeinschaftsform, heißt es im Arabischen nur noch der El ist er, nur er, einer und keine Möglichkeit zum Plural. Wobei das Wort El, das Kernstück des Namens, nichts anderes bedeutet als Kraft, so wie Jesus es sagte: Von nun an werdet ihr sehen, des Menschen Sohn sitzen zu Rechten der Kraft. Dort hat er genau die Auslegung gegeben für die Idee, was Allah oder El bedeutet. Wir haben also in diesem Namen Allah einen kompletten Satz, der den Glauben des Islams umschreibt. Wenn man einen Muslim fragt, wer ist Allah, dann sagt er, Allah, das kann man nicht auslegen. Allah ist so groß, dass kein Gedanke ihn umfassen kann. Er ist der ganz andere, unbegreiflich große. Jeder Gedanke eines Menschen über ihn erreicht ihn nicht. Und wer meint, ihn verstanden zu haben, hat gerade noch nichts verstanden. Und so bleibt Allah der große, ferne, starke, unbekannte Gott, den man nur verehren und fürchten, aber niemals verstehen kann. Denn wer ihn verstehen würde, würde ihn mit seinen Gedanken beherrschen, umfassen und hätte ihn sozusagen eingefangen. Deshalb bleibt der Mensch wie eine Ameise, ein kleiner Partikel, wie ein Sklave unter dem großen, unbekannten Gott im Islam. Nun, wenn wir dem gegenüberstellen, was wir glauben, so hat uns Jesus gelehrt zu beten, unser Vater. Ist Ihnen das schon einmal begegnet, dass Sie jemanden fragte, wie heißt denn dein Gott? Wie heißt denn dein Gott? Und wenn wir hier Antwort geben müssten den Gastarbeitern, dann könnten wir sagen, unser Gott heißt unser Vater. So hat Jesus es uns gelehrt. Er hat nicht gesagt Elohim, er hat nicht gesagt Allmächtiger, nicht der Herr, nicht Jahwe, nicht Adonai oder sonst irgendein Begriff, sondern hat die theologische Revolution des Vaterverständnisses hineingetragen in den starren Eingottglauben der Synagoge. Es steht schon im Alten Testament das Wort Vater als Kollektivbegriff im Sinne der Adoption des Volkes, als wenn Gott das Volk des alten Bundes adoptiert hätte und er ihr Vater wäre. Aber Jesus meint es anders. Jesus meint es als den persönlichen Vater eines jeden einzelnen wiedergeborenen Christen, speziell als sein persönlicher Vater, der ihn nicht nur geschaffen, sondern geboren hat. Das heißt also, Jesus lehrte uns den persönlichen, nahen Gott. Das Gegenteil von dem, was der Islam kennt. Der Islam kennt den großen, fernen, unbekannten Gott, den kein Mensch denken und verstehen kann. Wir aber haben den Gott, der immer für uns verantwortlich bleibt in der Form eines Vaters. Wer von Ihnen Kinder hat, der weiß, man ist für sein Kind verantwortlich, ob es gut oder böse ist, ob es da oder fort ist. Man bleibt Vater, man bleibt Mutter, man bleibt gebunden. Es ist nicht nur ein Rechtsverhältnis und nicht nur ein emotionales Verhältnis, es ist ein natürliches, innerstes Verhältnis, das nie aufgelöst werden kann. Das bedeutet, dass wir im neuen Bund leben, dass dieser ewige, große, starke Gott sich herabgelassen hat, in Jesus Christus sich an uns zu binden. Wir dürfen du zu Gott sagen. Gott ist unser Vater. Er hat sich an uns gebunden und will uns durch die persönliche Adoption zu seinen Kindern machen und uns so seinen Heiligen Geist wiedergeboren machen, dass wir sein Leben und sein Wesen in uns tragen. Das ist der erste große Unterschied, den wir zu bezeugen haben. Dort heißt es im Namen Allahs und hier heißt es unser Vater. Nun aber macht es der Islam nicht so einfach. Er bringt eine Auslegung zu dem Wort Allah, das heißt des barmherzigen Erbarmers, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Eigenartig diese Formulierung, des barmherzigen Erbarmers. Und wenn man es im Arabischen hört, noch eigenartiger. Hier wird nämlich ein Wort verwandt, das ursprünglich in der arabischen Sprache nicht verwandt worden ist, nämlich dieses der Erbarmer. Es stammt aus dem südjemenitischen Raum und war den Koraischiten nicht bekannt. Aber das klingt voll und stark und tief. Deshalb hat es Mohammed geliebt und übernommen. Wahrscheinlich hat er es sogar von Evangelisten, Pastoren oder Bischöfen gehört, die evangelisiert hatten. Und das wollte er mit hineinnehmen und sagen, unser Gott ist der barmherzige Erbarmer. Aber weil die Leute es aus seiner Lehre nicht heraushörten und weil sie nicht wissen, dass er tatsächlich barmherzig ist, hat er vor das Wort Erbarmen noch ein Adjektiv setzen müssen, ein Eigenschaftswort, das dieses Wort erklärt, weil es von alleine gar nicht klar war. Deshalb musste er, weil sie es nicht glaubten oder nicht verstehen konnten, sagen, der barmherzige Erbarmer. Das ist die höchste Aussage im Islam über Gott. Dass dieser Allah, der große, starke, zerstörende, mächtige, der alles diktiert, wie ein Diktator, auch und in erster Linie barmherzig ist. Viele Leute aus der ökumenischen Bewegung sagen heute, ja was wollt ihr denn? Da hört es doch, der ist doch auch barmherzig. Euer Gott ist die Liebe und der Gott ist die Barmherzigkeit. Und im Alten Testament habt ihr ja gehört, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Da steht es ja im Islam, der barmherzige Erbarmer. Es ist gar nicht so leicht, den Unterschied herauszustellen zwischen diesem Begriff, dass Gott der Erbarmer ist und dass unser Gott die Liebe ist. Ich bringe immer dieses Beispiel und sage, was denkt ihr denn, wenn ein Bräutigam zu seiner Braut sagen würde, ich erbarme mich über dich und heirate dich? Nicht? Wahrscheinlich wäre die Reaktion, dass sie sofort Schluss machen würde. Wenn er sagt, ich erbarme mich über dich und heirate dich, dann ist keine Basis mehr da für eine Ehe. Aber wenn er sagt, ich liebe dich, dann ist er auf ihre Ebene heruntergekommen, dann sind sie gleich, dann ist Kontakt da. Und so ist der Unterschied der, dass im Islam auch noch in der Barmherzigkeit Gott der Erhabene bleibt, der auf diese armen, kleinen, Elenden herabschaut und sich vielleicht erbarmt, aber niemals auf ihre Ebene herunterkommt. Während in Christus Gott Mensch wurde und nicht nur Mensch wurde, sondern unter uns hinunterstieg und unsere Last und Schuld auf sich nahm. Er wurde kleiner, er ging nicht nur auf unsere Ebene, sondern unter unsere Ebene hinunter und hat der Welt Sünde getragen. Unser Gott ist Liebe in der Form des Vaters, ein persönlicher Gott, ein naher Gott, nicht nur ein barmherziger Gott, ein Gott, der die gesamte Schuld auf sich nahm und wegtrug und vertilgte. Im Islam bleibt auch Allah in seiner Barmherzigkeit noch der ferne, fremde, unpersönliche Gott. Mit anderen Worten, worin besteht denn im Islam die Barmherzigkeit Gottes, rein sachlich, in der Schöpfung, in der Erhaltung und in der Hoffnung, dass sie vielleicht eine Erlösung finden und das Paradies bekommen. Aber der zweite und der dritte Glaubensartikel von der Erlösung und von dem Heiligen Geist, den gibt es nicht. Es gibt nur die Idee, dass Gott den Menschen geschaffen hat und er ihm zu essen gibt und ihn vielleicht bewahrt, aber dass er eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens hat, eine gewisse Erlösung, ist ihm im Islam nicht gegeben. Damit bleibt der Anruf an Gott im Islam die Hoffnung einer Naturreligion, dass dieser große, ferne, unbekannte Computer und Diktator Gott vielleicht doch barmherzig sein möge, kein Gericht schicken möge in Form von Hagel oder Dürre, von Erdbeben oder Krieg, sondern helfen möge, dass jeder genug zu essen habe oder nach Möglichkeit reich werde. Schon von Anrede her erkennen wir, was uns gegeben ist. Wir kennen Gott. Wir wissen, wer Gott ist, unser Vater. Wir kommen zum zweiten Teil, den Himmelreichsbitten. Sie kennen ja das Vaterunser auswendig, deshalb habe ich es nicht gesagt und will es auch jetzt nicht wiederholen. Aber im Islam beginnen nun die Dank- und Lobesbitten mit den Worten: Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, dem barmherzigen Erbarmer, dem Herrscher am Tage der Religion. Das Lob steht vorne an. Das Lob dem großen, fernen, unbekannten Gott. Wie wird es dargebracht? Es wird dargebracht in der Anbetung, in der Furcht, im Zittern, indem man nicht die Augen wagt aufzuheben. Es wird dargebracht im Sinne des Sklaven, der vor Gott liegt und nicht weiß, was er mit ihm tut. Besonders in dem Wort, dem Herrn der Welten, wird das deutlich. Hier wird nicht gesagt, Lob sei dir, unser Vater, für deine große Güte. Nein, Lob sei Allah, dem absoluten Beherrscher des Makro- und des Mikrokosmos, des gegenwärtigen, sichtbaren und des jenseitigen, unsichtbaren Zeitalters, der geschaffenen, sterblichen sowie der Geister. Im Koran steht, Gott schuf den Tod und Gott schuf das Böse. Gott beherrscht absolut den Tod und beherrscht absolut das Böse. Gott ist also nicht ein Vatergott, ein guter Gott, der seine Kinder abschirmen will von dem Bösen, sondern in seiner Herrschaft ist alles, er kontrolliert alles, er dirigiert alles. Es ist keiner frei zu einer letzten Entscheidung. Und hier kommt die Ursache zu dem tiefen und schweren Fatalismus, den der Islam in sich trägt, dass der Mensch im Grunde genommen nicht frei ist, zu denken, zu entscheiden, zu planen, zu wollen, denn ein anderer hat für ihn schon gedacht, geplant und entschieden. Hier ist auch die Ursache, warum das Verständnis von Sünde und Verantwortung so ganz anders ist als bei uns, denn der Herr der Welten ist derjenige, der das ganze Leben durchwaltet und vorausbestimmt. Es gibt unzählige Geschichten, mit denen man zeigen kann, wie der Orientale in einem Lethargismus drin hängen bleibt. Ich denke an einen Rechtsstreit, wo in Saudi-Arabien ein Ziegenhirte auf der Bahnlinie saß und eingeschlafen ist und der Zug kam und hat ihn überfahren und nun sollte der Lokomotivführer getötet werden, weil das Blut des Ziegenhirten vergossen worden ist. Offensichtlich war es bei den Richtern und bei allen klar, dass der geschlafen hat und selber schuld war und den Zugführer keine Schuld traf, bis sie dann als Rechtsbasis die Idee hatten zu sagen, ja, Gott hat es gewollt, dass er auf der Schiene eingeschlafen ist, deshalb trifft den Zugführer keine Schuld. So wurde der Zugführer freigesprochen mit dem Gedanken, dass Allah der Herr der Welten ist, ob einer schläft oder wacht. Und so wird oft auch im Leben Irrtum und Fehler entschuldigt. Das ganze Leben ist aufgebaut auf einem Maleisch, auf einem Macht-Nichts-Standpunkt, weil eben alles doch im Voraus schon festgelegt ist. Wir kommen gleich zum nächsten Teil von dem und nun kommt nämlich gleich wieder der Zusatz, dem barmherzigen Erbarmer. Mohammed musste das zweimal sagen, weil das so unglaublich klingt im Islam. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass Gott barmherzig ist. Für uns ja, weil wir Christus kennen, aber für den Muslim nein. Denn gerade von dem Lethargismus und Fatalismus her ist es klar, dass der Mensch keine echte Initiative und Freiheit hat, dass er nicht verantwortlich ist wie ein Kind vor dem Vater, sondern im besten Falle wie ein Sklave vorausprogrammiert. Deshalb hat er ein zweites Mal zur Versicherung, damit sie es doch endlich glauben möchten, hineingesetzt, dem barmherzigen Erbarmer, dem Herrscher am Tage der Religion. Und das ist wieder so eine harte Formulierung, wie dem Schiedsrichter im Fußballspiel, wie dem, der die letzte Entscheidung trifft, der absolut sämtliche Fäden in der Hand hat, wie dem Herrscher, dem König, der die Vollmacht hat über Leben und Tod, der absolut das letzte Wort spricht in jedem Moment, der keine Demokratie braucht, keine Demokratie zulässt, der nicht die Leute heranbildet zur Mitverantwortung und Mitaktivität, sondern der Herrscher ist und so die Geschicke der diesseitigen und jenseitigen Welt einseitig, völlig stur durchwaltet. Speziell wird hier herausgestellt, dem Herrscher am Tage der Religion, Yawm al-Din. Das heißt, nicht nur am Tage der Religion, sondern heißt auch am Tage des Gerichtes. Das ist das gleiche Wort, Religion und Gericht und Schuld und was hier an Verflochtenheit ineinander hängt. Hier geht es um das Ziel des Islam. Nicht um die Ursache. Was ist das Ziel der Weltgeschichte? Der Tag der Religion, der Tag des Gerichts, das jüngste Gericht. Und wenn man nun einen Muslim fragt, was hast du denn für eine Hoffnung? Dann sagt er, hoffentlich komme ich ins Paradies. Ja, nein. Bist du deiner Hoffnung gewiss? Hast du eine sichere Hoffnung oder bloß den Wunsch? Und dann sagt er, das weiß kein Mensch, das weiß man ja eben erst am Tage der Religion. Da wird es offenbar werden. Ja, und haben wenigstens die Heiligen oder Mohammed selber die Gewissheit, dass sie ins Paradies kommen? Nein, es wäre Gotteslästerung zu sagen, dass einer das weiß. Denn deshalb betet ja der Muslim jedes Mal, wenn er den Namen Mohammed spricht, sagt er, Gott bete über ihm und gebe ihm Frieden, weil es selbst bei Mohammed nicht ganz klar ist, ob er durch ist, ob er gerettet ist. So ist der Tag der Religion, der Tag des Gerichts, eine düstere Angelegenheit, ein schwarzer Punkt, sozusagen der Tunnel, in den alle rein müssen, wo sie nicht wissen, ob auf der anderen Seite ein weißes Loch Licht kommt. Das ist also das Leben des Muslims, selbst im Lob und Preis und in der Anbetung, dass er vor dem großen, unbekannten Gott in Angst liegt und ihn fürchtet, ihn anbetet wie ein Sklave, sein Leben als vorausbestimmt und programmiert ansieht und zum Schluss noch auf ein Gericht zugeht, wo er keine Ahnung hat, was dabei rauskommt. Er versucht zwar so viel wie möglich liturgisch gute Taten zu tun, wie wir vorgestern gehört haben, aber er weiß nie, ob es reicht, obwohl im Koran steht, dass die guten Taten die bösen auswischen und obwohl, wenn er Pilgerfahrten macht und dergleichen, ein ganzes Konto für gute Taten sich aufhäufen kann, aber es gibt im Inneren keine Gewissheit. Wir wissen gar nicht, wie reich wir sind. Wir haben die Gewissheit der Vergebung der Sünden. Wir haben die Gewissheit der Gebetserhörung. Wir haben die Gewissheit des ewigen Lebens in uns, durch den Tröster, den Geist. Das hat ein Muslim von vornherein nicht. Kein Muslim hat Vergebungsgewissheit. Kein Muslim hat Gebetserhörungsgewissheit oder weiß, dass er durch den Tod ins Leben gegangen ist. Das kommt gerade zum Ausdruck in diesen Gebetsformen und Inhalten. Was sagen nun wir in unseren Himmelreichsbitten? Was ist der Inhalt von unserem Lob und Preis? Nicht wir beten, dein Name werde geheiligt. Die meisten Leute denken bei dieser ersten Bitte nicht viel. Sie sind meistens noch im Anfang begriffen und kommen erst im zweiten oder dritten Teil zum Bewusstsein des Mitbetens. Aber Jesus hat diese Bitte als erste und wichtigste herausgestellt, dein Name werde geheiligt. Welcher Name? Natürlich, der Vatername, den hat ja Jesus offenbart. Er will also, dass der Vatername Jesu geheiligt werde. Der ist heilig an sich, der braucht nicht geheiligt werden, aber Jesus lädt uns ein, dass wir mitarbeiten, mitdienen, dass der Name in seiner gesamten Heiligkeit deutlich werde, dass die Liebe Gottes offenbar würde in ihrer Heiligkeit. Wie wird ein Vater zum Vater? Wann wird der Vater Vater, wenn er Kinder hat? Und sonst ist er kein Vater. Damit sagt Jesus, dass Gott viele Kinder haben will. Dass ihm viele Kinder geboren werden sollen. Wie der Sand am Meer und wie die Sterne, wo man ja heute weiß, dass es 1,5 Milliarden Sonnensysteme gibt mit je über 100 Milliarden Sonnen. Nicht, wenn Gott Abraham verheißen hat, dass sein Same werde wie die Sterne am Himmel, so heißt es, eine unbegreiflich große Zahl wiedergeborener Menschen, die nun von der Art des Vaters sind, die aus dem Geist geboren sind, ewig und nicht zeitlich. Aber nun steht besonders eben, dein Name werde geheiligt. Und das bedeutet nun, dass diese Kinder heilig leben sollen, dass sie leben sollen wie ihr Vater. Sie kennen doch die Geschichte, manchmal kommt man in einen Ort und möchte jemanden besuchen und weiß nicht die Adresse und dann sieht man Kinder auf der Straße herumspringen und dann sieht man so einen Kopf da und ganz der Vater, ganz wie der Vater oder wie die Mutter, das ist eine zweite Frage. Auf alle Fälle, Gott will, dass man in uns sein Bild sieht. Dazu sind wir geschaffen und dazu sind wir geboren worden. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und darum geht es. Gott will, dass wir in allen unseren Entscheidungen, Worten, Gedanken, Gebeten und Taten so leben, dass man sagt, sieht. Seht doch, was der Vater für Erbanlagen in den Menschen hineingelegt hat. Besonders dieses eine Wörtlein, wo Jesus sagte, lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Bitte nicht schönen Worte hören. Guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, ist die Auslegung zu der ersten Bitte. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Was heißt denn das? Wir nehmen das oft falsch und sagen, das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi, das Reich der Kirche. Nein, nein, da heißt es dein Vaterreich. Es geht ja um das Vatergebet. Es geht also um das Reich unseres Vaters. Der Reichtum unseres Vaters möge ausgebreitet, entfaltet werden. Das heißt ein Familienbetrieb. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Hause ein Geschäft hat. Ja, da gibt es gar keine Diskussion, da müssen ja die Kinder mithelfen und da helfen alle zusammen. Das ist ein Familienbetrieb. Man kann nicht den einen Teil hängen lassen und der andere Teil muss alles machen. Das wäre ja unfair. Ob man es gern tut oder nicht gern tut, man ist einfach hineingenommen. Und wenn es heißt, dein Reich komme, heißt das, unser Reich kommt. Wir sind alle gerufen, am Reiche unseres Vaters mitzuarbeiten und sind mitverantwortlich, Tag und Nacht hineingenommen in die Ausbreitung, in den Dienst, in die Diakonie, in die Mission. Es geht nicht um irgendein Reich, sondern es geht um unser Reich, das Reich unseres Vaters. Das ist die gleiche Bitte wie die erste Bitte, nur in anderer Form. Dort ging es um die Geburt vieler heiliger Kinder und hier geht es um die Mitarbeit, um die Mitverantwortung beim Kommen des Vaterreiches. Es geht weiter. Es geht nämlich dahin, dass wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch im Reuerhof, so auch in Bulbronn. So auch im Libanon. Es geht eben hier nicht bloß darum, dass wir sagen, dein Wille geschehe und ich trage meinen Rheumatismus ohne zu murren oder meine Schmerzen oder meine Probleme oder dergleichen. Nein, was ist der Wille Gottes? Was will Gott? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Der Wille Gottes ist positiv, der ist eine Bewegung, der ist eine Aktivität. Der will, dass wir auch wollen, was er will, dass wir endlich einmal uns nicht mehr um unser eigenes Karussell drehen, sondern dass wir denken, wie er denkt, eine missionarische Bewegung der Liebe hinein in die gesamte Menschheit. Gott will schenken, Gott will geben, Gott will retten, Gott will segnen, das will Gott. Gott will und dieser Wille soll geschehen. Der soll real werden, durch uns, mit uns, in uns, zu anderen. Das ist eine Entkleidung des Egoismus, damit wir hineingenommen werden in die große Liebesbewegung Gottes in die Welt hinein. Oder wenn wir es andersherum ausdrücken und sagen, was heißt denn, dein Wille geschehe und dein Reich komme im Blick auf die Geschichte? Worauf warten wir? Warten wir mit Angst auf die Stunde des Gerichtes oder wollen wir nach Hause kommen? Nicht? Ich weiß doch, das ist doch das Ziel unserer Wünsche. Wir wollen unseren Vater sehen. Wir wollen nach Hause. Wir wollen durch Jesus Christus hineingenommen werden in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wie Paulus es sagt, ihn sehen mit aufgedecktem Angesicht. Haben wir diese Hoffnung, dann haben wir keinen dunklen Punkt wie der Islam, der auf den Tag des Gerichtes wartet, sondern haben wir die große Hoffnung dessen, der seit langer Zeit ferne von zu Hause war und endlich nach Hause kommt. Und wenn wir nach Hause kommen, wie der verlorene Sohn, aber wir kommen nach Hause und werden erfahren, wie der Vater auf uns zueilt und uns umarmt und sein Kleid der Gerechtigkeit über uns legt. Welch ein Unterschied in der Hoffnung, welch ein Unterschied in der Lebenshaltung, welch ein Unterschied in der Anbetung und im Gebet. Nicht, wenn Sie beten, dann liegen Sie ja nicht auf dem Boden. Wenn Sie beten, dann beten Sie nicht bloß in der Kirche. Wir können beten im Bett oder zu Fuß, auf dem Berg oder auf dem Fahrrad, im Auto oder wenn wir unter Wasser schwimmen. Wir können immer beten. Wir haben immer ein rotes Telefon. Wir haben immer Kontakt zu unserem Vater. Er hat immer Zeit. Wir sind nicht an bestimmte Gebetszeiten geboten. Wir haben Kontakt zu unserem Vater. Wir kommen zum dritten Teil, den Alltagsbitten. Die heißen im Islam, dir allein dienen wir, bei dir allein suchen wir Hilfe. Mehr nicht, weniger auch nicht. Diese Formulierung, dir allein dienen wir, ist nicht ins Deutsche genau zu übersetzen, denn dort steht ein Wort, das könnte nur so wörtlich übersetzt werden, dir allein sklaven wir als Verb. Dir allein dienen wir wie Sklaven, nicht als freiwillige Diener, die jetzt sich dem Herrn zur Verfügung stellen, sondern von vornherein als geschaffene und ihm gehörige, unterworfene Sklaven. Unser ganzes Leben, sagt der Moslem, ist ein Sklavendienst, unfrei, gehorsam, Besitz, aber das ist das Thema des Lebens im Islam, dir allein dienen wir wie Sklaven. Alles, was wir tun wollen und denken, ist nur in dem Sinne getan, dass Arbeit ein Sklavendienst ist. Auch der Gottesdienst wird als Sklaverei, Ibadah, angesehen von der Wurzel her. Von den Christen ist es umgedeutet worden, aber vom Islam her noch so im Mitschwingen. Und dann die zweite Bitte heißt, bei dir allein suchen wir Hilfe. Das ist eine schöne Formulierung. Nicht bei den Geistern, nicht bei den Dämonen, nicht bei Maria, nicht bei den Engeln, nicht bei Jesus heißt das auch, nicht beim Heiligen Geist. Bei dir allein suchen wir Hilfe, nicht bekommen wir Hilfe, sondern vielleicht klappt es, dass er auf mich hört, wie wenn ein Herr tausende Sklaven hat und jeder hofft, er guckt mal auf mich und fragt mich, wie geht's deiner Familie? Bei dir allein suchen wir Hilfe. Bei dir ist unsere einzige Hoffnung, denn wir wissen, eine andere Hoffnung haben wir nicht als bei dir alleine. Wobei das im Arabischen besonders stark herauskommt, bei dir allein. Dir allein dienen wir, bei dir allein suchen wir Hilfe in einer Übermacht. Betonung, als einzige Hoffnung, wo die Kreatur sich auf ihren Schöpfer wirft. Das bedeutet auch, von dir erhoffen wir Brot und Wasser, Kleidung, Leben und dass wir eine positive Zukunft haben. Der Schrei der Kreatur nach ihrem Schöpfer kommt in diesem Gebet zum Ausdruck. Allerdings kommt darin auch zum Ausdruck, dass der Muslim Gott dienen kann, ohne zerbrochen zu sein. Stolz, ungebrochen in seinem Wesen, kann er von Natur aus sich Gott zum Gottesdienst zur Verfügung stellen. Er braucht keine besondere Reinigung, er braucht keine besondere Heiligung. Er, so wie er ist, kann Gott als Sklave dienen. Er ist geschaffen und gehört ihm, folglich ist er drin, im Islam, im Raum, wie er Gott dienen kann. Bei uns kommt nun etwas ganz anderes und etwas Neues herein. Da heißt es, bei den Alltagsbitten, unser täglich Brot gib uns heute. Wenn man das Wort ja genau auslegt, heißt es, unser ausreichendes Brot für diesen Tag schenke uns. Schwierige Formulierung. Gerade für heute, für uns, die wir im Wohlstand leben. Denn wir haben ja meistens einen Eisschrank und der ist voll. Vielleicht auch noch eine Gefriertruhe, die ist auch noch voll. Folglich haben wir genügend für eine Woche. Wir müssen schon eigentlich das Gebet abenden und sagen, gib uns einen vollen Eisschrank für die nächste Woche. Wir sind so reich, wir leben gar nicht mehr bewusst von der Gnade des gebenden Vaters. Das kommt wieder. Wir brauchen keine Sorge haben. Und dann werden wir begreifen, dass hier das Gebet gar nicht das Brot meint, sondern den Vater. Du, Vater, wirst uns auch in der Not nicht fallen lassen, sondern uns das ausreichende Brot für jeden Tag darreichen. Denn du, der Vater, sorgst für mich und für uns. Und gerade vom Vaternamen her bekommt dieses Gebet seinen Inhalt und sein Thema. Es geht eben nicht nur um das Brot, das der reiche Herr dem Sklaven hinwirft, sondern es geht um das kindliche Vertrauen des Kindes, dass doch der Vater am liebsten selber nichts isst, als dass sein Kind zu kurz kommt. Und dann, wohlgemerkt, hier ist die Wir-Form drin. Die Wir-Form, dass wir nicht nur für uns bitten, sondern auch für die in Somali und für die in Indien und gleichzeitig wieder mitbitten, dass sie Kinder werden und nicht nur Geschöpfe sind, dass sie gesegnet werden mit Vertrauen und der Vater ihnen von der Fülle seiner Gnade schenken kann. Dieses Gebet macht uns ganz fröhlich, wenn wir es beten, unser ausreichendes Brot für diesen Tag schenke uns, Vater. Auch in der Mission, gerade wenn sie so wächst und Bruder Fair oft wirklich schwere Stunden hat, weil die Verantwortung für so viele Menschen und so viele Bücher auf ihm liegt, wird dieses Gebet zu einem Dank. Vater, du sorgst für uns, wir glauben, du trägst durch. Der Pfennig, den wir ausgeben, ist Gnade, den du uns schenkst. Und nun kommt das Eigentliche, was wir haben und was der Islam nicht hat in seinem Gebet. Nun kommt eines der kürzesten Gebete und der wesentlichsten Gebete und vergib uns unsere Schuld. Gott sei Dank für diese Worte. Wir können gar nicht genug danken für diese Formulierung, denn die kennt der Islam nicht. Er betet eben nicht, vergib mir meine Schuld, weil er gar keine hat oder kennt. Deshalb gibt es auch keinen zerbrochenen Muslim, keinen gebrochenen Muslim, sondern einen stolzen, selbstbewussten, selbstgerechten Pharisäer. Wir aber bekennen doch, dass hier bloß Sünder sind. Mehr noch, dass hier nicht einer gut ist, nicht einer gerecht ist. Wir sind alles Verdammte von der Natur aus. Unfähige, zu Gott zu kommen. Wir sind zerbrochene, zermahlene. Wir bekennen unsere Sünden mit diesem Wort und vergib uns unsere Schuld. Das erlöst uns von dem Stolz. Das erlöst uns von dem Hochmut. Das erlöst uns von dem aufrecht gehen müssen und so tun, als wenn man gut wäre. Da ist nicht einer, der gut ist, auch nicht einer. Wir werden befreit von uns selber durch dieses Wort, Gott sei Dank. Mehr noch, wir werden darauf hingewiesen, dass wir das Lamm Gottes haben, welches der Welt Sünde trägt. Wir wissen schon im Voraus, wenn wir dieses Gebet sprechen, das hat uns derjenige gelehrt, der uns die Sünde vergeben hat. Wir sind gerechtfertigt, aber es muss über die Lippen. Wir müssen zerbrechen und dann müssen wir danken. Wir danken dir, Vater, dass du uns eine Erlösung gegeben hast und uns völlig befreit hast. Ich weiß nicht, ob es jemand hier gibt, der Minderwertigkeitskomplexe hat oder Schwierigkeiten in seinem Bewusstsein. Das ist völlig unnötig. Jesus hat die Sünde vergeben und vergib uns unsere Schuld, hat die Gebetserhörung gefunden im Kreuz, wo er ruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, aber vergib ihnen. Der Herr erhört und hat erlöst. Wir sind reich, dass wir einen Reichtum haben, dass wir ihn überhaupt nicht mit Worten ausdrücken können. Und vergib uns unsere Schuld. Zerbrochene, Erlöste von ihrem Hochmut und ihrer Selbstgerechtigkeit. Begnadigte, die die Vergebung empfangen haben, die in der letzten, tiefsten Schicht ihres Unterbewusstseins befreit worden sind durch die Stimme des Heiligen Geistes, der sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das alles kennt ein Muslim nicht. Er muss immer so tun, als wenn er gut wäre und dazu noch würde Werke tun, damit, wenn er was Schlechtes getan hat, das zugedeckt wird. Er bleibt immer in der Situation des Pharisäers und Heuchlers, ob er will oder nicht. Er muss immer Theater spielen, während wir die Maske ablegen können. Es ist völlig klar, wer wir sind. Begnadigte Sünder. Und das andere hat eben der Islam auch nicht, was nämlich aus dem herauskommt. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Was ein Gebet. Vergib uns unsere Schuld, damit wir einen Sinn bekommen, auch zu vergeben. Die Vergebung Gottes zündet in uns die Flamme der Vergebung an. Wir sind Begnadigte, deshalb vergeben wir. Nicht so, dass wir sagen, und vergib uns unsere Schuld, und wir wollen auch ein bisschen vergeben, denn da steht dieses Wortchen wie, genauso wie. In dem Maße, wie wir vergeben, bitten wir, dass Gott uns vergibt, und in dem Maße, wie wir nicht vergeben, bitten wir Gott, dass er uns nicht vergibt. Das könnte so heißen, und bitte Vater, vergiss meine Schuld, denn ich will auch die Schuld des anderen vergessen, aber ihn besuchen, nein, das kann ich nicht. Oder wie man sagt, vergeben ja, vergessen nein, ist noch schlimmer. Denn wir würden genau dasselbe von Gott erbitten. Wir werden vielmehr durch dieses Gebet aufgerufen, nicht nur dem anderen zu vergeben, sondern zu geben. Nicht nur das Negative auszustreichen, sondern positiv auf ihn zugehen, wie Jesus sagte, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen, so werdet ihr Kinder sein eures Vaters im Himmel. Jesus führt uns und hebt uns auf sein Niveau herauf, dass wir tatsächlich den Namen des Vaters heiligen, lieben. Das hat der Islam nicht, deshalb hat er die Blutrache. Weil er keine Vergebung hat, kann er nicht vergeben. Weil er nicht erlöst ist, kann er nicht befreit dem Feind entgegentreten. Weil er damit rechnet, dass Gott ihn behandelt aufgrund des Rechtes, ist der Rechtsbegriff der Zentralbegriff im Islam und der andere wird verdammt und verurteilt aufgrund des Rechts. Man hat das Recht in der Hand und das Recht hält man fest, koste es, was es wolle, denn wenn man das hergäbe, hätte man ja nichts mehr. Und so ist die Blutrache das ungeschriebene Gesetz im Islam, weil Gott auch nicht bedingungslos vergibt, sondern recht und gerecht ist. Wir haben vorgestern schon das angedeutet mit der Blutrache. Ich denke immer wieder an dieses eine, was in Syrien passiert ist, wo auf offener Straße ein Mädchen überfahren wurde von einem Mann mit einem Mercedes, einem LKW, der blieb stehen und hat nicht das erste Gebot im Orient, die Fahrerflucht, beherzigt. Und die Leute kamen herbeigerannt, Messer blitzten und voller Entsetzen wollte der Mann noch davonrennen, aber wenige Minuten später thronte schon sein Kopf auf dem Mercedes-Stern. Nicht Blutrache, er hatte das Kind überfahren. Nun war er nicht allein, sondern hatte auch einen Bruder und er hatte einen LKW, den gleichen LKW, die hatten ein Fuhrunternehmen und der fuhr nur 5 Minuten oder 10 Minuten hinter ihm, kam, sah den LKW seines Bruders stehen, dachte, der hat Motorenschaden, fährt vor, will aussteigen, sieht den Kopf seines Bruders auf der Kühlerhaube, dreht durch, gibt Vollgas in die Menge hinein, 13 Tote, Blutrache, modern, mit Mercedes. Floh sofort im Vollgas, stellte sich, Ehrensache, Blutrache. Wir kennen Geschichten, wo Familien immer mehr dezimiert werden, wo der eine ins Gefängnis kam und bekannt war, wie lange er drin ist, am Tage, als dann der gerecht hatte, herauskam, stand schon sein Freund, der Älteste von der anderen Familie an der Tür und erschoss ihn und sagte, Ehrensache, Blutrache und ging ins Gefängnis. Das hängt mit dem Vater unser zusammen, das sie nicht kennen. Das hängt damit zusammen, dass sie nicht sagen können, und vergib uns unsere Schuld genauso, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Weil sie Gott nicht kennen als den vergebenden Vater, der bedingungslos alle Sünde jederzeit vergibt, dem, der zerbrochen zu ihm kommt und der seine Sünde bekennt. Weil sie nicht hineingenommen worden sind oder sich hineinnehmen ließen in diese Befreiungsaktion der Liebe Gottes durch den Gekreuzigten, sind sie hart und verkrampft. Und die Gräuel, die wir in den Bürgerkriegen im Libanon und im Nahen Osten erleben, sind nur eine praktische Auslegung zu dem, was im Hauptgebet des Islams nicht steht. Wir kommen zum letzten Teil, zu dem Bitten um Bewahrung. Führe uns den rechten Weg, den Weg derer, die du begnadigt hast, nicht derer, über denen du zürnst und nicht der Verirrten. Das hört sich prima an. Führe uns den rechten Weg. So können wir alle bitten. Und so versteht man auch, wenn die katholische Kirche sagt, dass wir, die Christen, die Gebete der Moslems lernen und sprechen sollten. Es gibt heute im Hertha Verlag ein Buch, Islamische Gebete für die Christen. Jörg Zink hat sie auch zum Teil schon in seinen Andachten verwandt. Das hört sich ausgezeichnet an, führe mich den rechten Weg. Wenn ein junger Mensch vor Berufsfragen oder Ehefragen steht, dass er darum bittet, den rechten Weg geführt zu werden. Nur heißt es im Islam eben nicht genau den rechten Weg, sondern heißt es Sirat. Das ist die arabische Abwandlung von dem italienischen Strada. Mohammed muss die römischen Autostraßen gekannt haben, die als gepflasterte Wege in der Wüste eine ebene Bahn darstellten. Das hat ihm imponiert. Das war der Weg, bequem und breit. Da kann man also drüber sausen, ohne sich gegenseitig zu hindern. Da hat man keine Plage mehr, da muss man nicht mehr schwitzen. Da ist ein gepflasterter, geteerter, breiter, schöner, ebener Weg da ohne große Steigungen. Das heißt es, führe mich den bequemen Weg. Den richtigen, rechtgeleiteten, aber auch gleichzeitig den bequemen Weg. Wir haben es umgekehrt in der Verheißung. Jesus sagt, und der Weg ist eng und die Bahn ist steil, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die es finden. Oder mir ist gerade der Text genau entfallen, Sie können es selber nachlesen. Wir haben die Zusage, dass wir geführt werden, aber der Weg wird immer schwieriger und donniger, damit wir immer abhängiger werden von der barmherzigen Leitung unseres Vaters. Hier aber wird der bequeme, breite Weg im Rahmen des Islams erbeten. Wobei das Wort Scharia und Sunna nichts anderes als Weg heißt. Es klingt also mit, führe mich den Weg des islamischen Gesetzes, führe mich den vorgeordneten, gepflasterten Weg, den die islamische Wissenschaft herausgegeben hat, dass ich nicht davon abirre, sondern in Denken und Tun ein Gefangener des islamischen Gedankens bleibe. Aber der Schwerpunkt liegt eben noch woanders, nämlich dort, wo es heißt, den Weg derer, die du begnadigt hast. Und da steht nun das Wort Gnade. Prima, möchte man sagen, ausgezeichnet. Endlich reden sie von den Begnadigten. Aber wenn man nachfragt, was das heißt, ist man ziemlich schnell ernüchtert. Denn Gnade im Islam heißt nicht Gnade wie bei Paulus, sondern mehr sowas wie bei Hiob, der viele Häuser, viele Herden, viele Kinder hatte. Und als sie ihm genommen wurde, in der Stunde der Prüfung, bekam er es nachher doppelt und dreifach zurück. Also reich zu sein, angesehen zu sein, begnadigt zu sein in diesseitigen Gütern. Das ist also der rechte Weg. Führe mich den breiten, bequemen Weg, den Weg derer, die du mit irdischen Gütern überschüttest. Nicht so heißt es doch heute, dass die Moslems sagen, weil wir rechtgläubig geblieben sind, hat uns Gott die Kammern des Öles erschlossen. Deshalb werden wir jetzt die reichsten Menschen der Welt und die ganze Welt wird von uns abhängig. Das wird zurückgeführt auf die Rechtgläubigkeit und verbunden mit unglaublichem Geldgewinn. Religion und Besitz, Religion und Verdienst, Religion und Lohn gehören immer zusammen. Das ist im Unterbewussten eine Einheit. Wenn einer krank ist, wenn einer arm ist, wenn einer benachteiligt ist, bedeutet das immer ein Fragezeichen, dass das Gericht Gottes auf ihm liegt. Ich weiß, ein Freund von mir ist einmal in Beirut durch die Hauptstraßen gegangen und hat einem Bettler ein Almosen gegeben. Ich glaube, er war blind oder lahm. Er war nicht alleine, sondern mit einem vornehmen Muslim zusammen. Der sagt zu ihm, warum tust du das? Das ist nicht recht. Ja, warum denn? Das ist doch ein armer Tropf, der da sitzt. Nein, hat er gesagt. Entweder hat er gesündigt oder seine Eltern oder liegt etwas auf der Familie. Das ist Gottes Wille, dass es ihm so geht. Wie kannst du in den Willen Gottes eingreifen und Gottes Gericht aufhalten oder lindern wollen? Verstehen Sie, der Islam kennt keine Liebe. Es ist in seinem Wesen zwar Menschlichkeit drin. Es gibt immer wieder menschliche Züge, die so edel sind, dass wir davon etwas lernen können. Aber den innersten Motor der Liebe Gottes kennt der Islam nicht, sondern den Reichtum, der dann der Beweis ist, dass Gott gesegnet hat. Wenn man sagen, mit Strömen der Liebe geregnet, dann sieht man das in Häusern und Frauen und Kindern und Herden und in Ölbesitz. Wenn wir jetzt geschwind hinüberdenken in unser Gebet, dann heißt es doch dort, und führe uns nicht in Versuchung, die schwierigste Bitte im ganzen Vaterunser. Denn im Jakobusbrief heißt es ja deutlich, Gott versucht niemanden. Gott versucht keinen Menschen zum Bösen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, was das bedeutet, dass Gott uns nicht in Versuchung führt. Blumhardt hat es so ausgelegt, dass er sagte, Gott muss manchmal seine Kinder laufen lassen, wenn sie im Eigensinn an Lieblingssünden festhalten, damit sie durch einen ganz großen Fall offenbar werden und in der Schande zerbrechen. Gott will keinen laufen lassen, so wie der Vater den Sohn nicht laufen lassen wollte, als er der verlorene Sohn wurde. Sein Herz ist gebrochen, aber er hat immer auf ihn gewartet, dass er wieder zurückkommt. So würde dieses Gebet heißen: Vater, lass mich nicht laufen, wenn ich eigensinnig bin. Vater, heilige mich durch und durch, gerade an den Sünden, die offenbar in meinem Charakter kleben. Brich mich im Innersten, dass ich heilig werde, wie du heilig bist. Ich kann's nicht von alleine, aber ich bitte dich, dass du mich nicht in die Versuchung fallen lässt, die ich hundertprozentig nicht bestehen kann, sondern heilige mich durch und durch. Das bedeutet nämlich mit anderen Worten, es geht nicht nur um die Vergebung der Sünden, die wir eben bekannt haben, und um die Feindesliebe, sondern es geht auch darum, dass die Sünde überwunden wird, dass der Sieg Jesu Christi in unserem Leben sichtbar wird, dass wir nicht nur Vergebung haben, sondern auch nicht mehr sündigen müssen. Es geht gar nicht um Reichtum. Es geht nicht um Güter, es geht nicht um ein bequemes Leben, es geht vielmehr um harten Kampf in uns selber gegen uns, dass wir uns nicht tätscheln und unsere Sünde lieben und entschuldigen. Jeder Christ, jedes Kind Gottes ist aufgerufen zur Heiligung, aber nicht zum Krampf der Heiligung, als wenn wir uns jetzt selber heiligen könnten, sondern dass Gott in uns den Reifeprozess seiner Liebe und Gnade zur vollen Auswirkung bringen kann, durch Glauben und Danken. Der Islam schließt nun sein Gebet mit den Worten: Führe uns den rechten Weg, den Weg derer, die du begnadigt hast, nicht derer, über welchen du zürnst, und nicht der Verirrten. Ich fragte mal einen islamischen Scheich: Wer sind denn diejenigen, über denen Gott zürnt? Und wer sind diejenigen, die verirrt im Unglauben oder in seiner Ferne laufen? Worauf er lachte und sagte: Das ist doch ganz klar. Die einen sind die Juden, die anderen die Christen. Denn Gott zürnt über den Juden, weil sie das Gesetz durch Mose erhalten haben und es nicht halten. Auf ihnen ruht der Zorn Gottes. Sie werden durch die Geschichte der Völker getrieben. Sie sind die Kinder des Zorns und bleiben es. Damit sagt ein Muslim: Und führe mich nicht den Weg Moses, nicht den Weg des Alten Testamentes, nicht den Weg des Gesetzes. Führe mich nicht den Weg derer, auf denen dein Zorn ruht. Ja, und die Verirrten? Ja, das sind die Christen. Denn die Christen glauben, dass es drei Götter gibt. Die tun die Grundsünde gegen das erste Gebot, wo es heißt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die sind in diesen Wahn gekommen, als ob es einen Vater, Sohn und Heiligen Geist geben würde. Das ist der größte Irrtum, den man denken kann. Das ist die größte Gotteslästerung, die man aussprechen kann. Hier sitzen, vom Islam her gesehen, Verirrte und Lästerer, die in ihrem Wesen verdammt sind und verdammt bleiben, wenn sie nicht Abstand nehmen von diesem Irrtum. Aber seelsorgerlich gesehen bedeutet dieses Gebet, dass der Moslem sagt: Und führe mich nicht den Weg des Neuen Testaments, dass ich etwa gar glauben könnte, es gäbe einen Vater und Sohn und Geist, der mich erlöst hat. Damit wird dieses Gebet um Bewahrung vor Versuchung zu einem immer wiederholten Gebet der Verstockung. Deshalb ist der Muslim von vornherein gegen das Evangelium geimpft. Er hat einen inneren Widerstand, eine innere Ablehnung. Er ist gefeit. Er bittet selber, dass Gott ihn bewahren möge vor dem Alten und dem Neuen Testament. Das macht die Mission unter Moslems so schwierig. Das macht es so schwierig, dass sie hindurchbrechen zu der Idee, zum Verständnis des Neuen Testamentes von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Wir aber beten dieses eigenartige Schlussgebet und sagen: Und rette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Damit bekennen wir unseren Totalbankrott. Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Jesus hat uns das so klar in den Mund gelegt, dass wir das beten. Kein Mensch kann sich selbst bewahren vor Satans Macht und List, sondern wir müssen bekennen, wie Kinder, die Angst haben vor der Nacht: Vater, reich uns deine Hand, nimm uns in deine Hand, reiß uns heraus, rette uns, sei du der Handelnde, gerade dort, wo wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Gerade auch in der Mission ist das ein entscheidender Satz, dass wir nicht meinen, Missionsstationen oder irgendwelche andere Pläne aufstellen und durchführen zu können, sondern dass wir beten lernen und erlöse uns von der allgegenwärtigen Macht Satans, welcher der Fürst dieser Welt ist und den Jesus im Vater unser auslegte mit dem einen scharfen, treffenden, klaren, enthüllenden Wort: der Böse. Nicht Satan, nicht Teufel, nicht Fürst der Welt, nicht gefallener Engel, der Böse. Nicht Mörder von Anfang, nicht Lügner, der Böse. Der Urböse, der Totalböse, der alle böse machen will, der wie Gift ist, der mehr ist wie elektrischer Strom, der durch einen durchzuckt, der ihm die Hand reicht. Hier sollen wir sagen: Vater, reiße uns heraus, dass wir nicht in die Einflusssphäre Satans kommen, dass wir bewahrt bleiben und gerettet werden von jedem Einfluss, wo wir auch stehen, in welcher Familie, in welchem Beruf, in welchem Land, dass wir im Sohn bleiben. Nicht? Das heißt es doch, dass wir entweder in der Welt sind oder in Christus, wie Johannes sagte. Die ganze Welt liegt in dem Bösen, nicht im Argen, in dem Bösen. Und so wird der Christ versetzt aus der Welt in Christus hinein. Entweder sind wir in Christus oder im Bösen. Und hier müssen wir uns das gefallen lassen, dass die Hand des Vaters kommt und uns herausrettet, uns erlöst, uns befreit, uns versetzt hinein in die Macht seines Sohnes, in den Namen Christi, in sein Reich, in seine Gegenwart, in seinen Schutz. Das Vaterunser fängt an mit dem Wort Vater und hört auf mit dem Wort der Böse. Zwischen diesen beiden Worten verläuft unser Leben. Und das ist die Frage, wohin wir tendieren, zum Vater oder zu dem Bösen. Ob wir ganz mit Willen, mit der letzten Faser unseres Wesens und unserer Existenz Ja sagen zum Vater, um Sohn und dem Heiligen Geist. Oder aber, ob wir uns treiben lassen von den Wellen des bequemen Lebens. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind, die ihn gehen. Der Muslim aber betet umgekehrt: Bewahre mich, Allah, vor dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, und führe mich den breiten, bequemen Weg. Wer diese beiden Gebete so in sich aufnimmt und bewegt, wird begreifen, welchen Reichtum wir haben und wie es schwer ist, beinahe unmöglich, einen Muslim zu Christus zu führen. In ein Leben hinein, das nicht mehr das Irdische zum Ziel hat, sondern den Vater, das Geistige und die Selbstverleugnung bringt, und selbst in der Prüfung noch das Danken lernt, weil der Vater treu bleibt.